Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Etliche Wiesbadener werden sich an die wunderbaren Zirkusshows Roncalli und Afrika Afrika erinnern. Aber wenn Sie sich fragen, was unseren heutigen Gast sonst noch mit Wiesbaden verbindet, muss man sagen, nichts. Warum also André Heller in der Wiesbadener Kultursendung Blaue Stunde? Der Grund ist ein persönlicher. Vor 21 Jahren habe ich im ZDF einen Film mit Heller gemacht. Er hieß Expedition nach Mobale und dokumentierte in Form einer ethnografischen Studie eine Reise in das Land der hellerschen Erfindungen. Eine Reise, die mich nachhaltig beeindruckt und angeregt hat. Und als André Heller im Lauf dieses Jahres mit einem Triple, nämlich einer CD, einem Buch und einer Operninszenierung in Erscheinung trat, fand ich es an der Zeit zu erkunden, was denn aus Mobale geworden ist. Aus den Einsichten und Ansichten und Haltungen und Überzeugungen und Lebensanschauungen. Über die neue CD Spätes Leuchten, das neue Buch Zum Weinen schön, zum Lachen bitter und die Inszenierung des Rosenkavalier ist schon andernorts jede Menge gesagt und geschrieben worden. Deshalb hier und heute kein Thema.
Herr Heller, Sie wohnen gegenüber der Franziskanerkirche. Mhm. Ich bin gerade reingegangen, habe Sie besucht und habe mich gefragt, ob Sie gelegentlich noch an Ihren frühen Kinderwunsch erinnert werden beim Anblick der Kirche. Sie wollten ja Kardinal werden.
Ja, mein Vater wollte, dass ich das werde. Ich wollte irgendwie ein Schwebendmacher oder sowas Diffuses werden. Aber ich gehe oft in die Wiener Kirchen, die schön sind. Im ersten Bezirk ist es ja ein unglaubliches Paradies für Qualitätsräume, die wir der Kirche zu verdanken haben. Die Stephanskirche ist gleich ums Eck und wenn ich in meinem Schlafzimmer aufwache, dann mischen sich in diesem Baldachin über meinem Bett die Glocken der Franziskanerkirche und der Stephanskirche. Baldachin im energetischen Sinn gemeint. Und das sind gute Meditationsräume, das hat mit Religion gar nichts zu tun, sondern für mich, sondern ich weiß, das ist ein Ort, an dem ich mich gut konzentrieren kann, wo ich von niemand angesprochen werde und gestört. Wenn ich ein Glück habe, spielt jemand Orgel, wunderbares Instrument. Und daher ist das so eine Örtlichkeit, wo ich bestimmten Themen auf den Grund gehen kann und wo ich auch Nöte abladen kann und dann zünde ich immer noch eine Kerze an, was auch was Schönes ist und erbitte meine Privatgeister, Genien, Göttinnen und Götter um Schutz für diejenigen, die ich liebe und für meine Feinde und für meine Projekte.
Kardinal wollten Sie also nicht werden, aber Messdiener waren Sie ja waren Sie auch ganz gerne.
Ja, ja, da war ich verbunden mit sehr vielen magischen Vorgängern. Es war für mich ein Theaterstück, die katholische Messe. Erstens, weil wir ständig in einer Sprache kommuniziert haben, die ich nicht verstanden habe, aber sprechen konnte, nämlich das Lateinische. Ich wusste nicht, was es bedeutet, aber die Worte habe ich auswendig gekonnt. Ich fand es ungeheuer in seiner Kannibalenhaftigkeit, dass wir das Fleisch Christi essen und das Blut Christi trinken. Ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein Verein, bei dem ich da bin? Und ich durfte ja viele Dinge tun in der Messe. Also ich musste läuten in bestimmten Augenblicken, ich musste Wein und Wasser servieren dem Priester. Und später war ich dann Lektor und habe in der Kindermesse um 10 am Sonntag einfach aus der Heiligen Schrift vorgelesen, was mir auch sehr gefallen hat, weil das meine ersten Auftritte auf einer ernstzunehmenden Bühne waren.
Sie haben innerhalb von 6 Monaten eine CD und ein Buch vorgelegt und haben eine Oper inszeniert, den Rosenkavalier. Ich möchte damit anfangen, an eine Erinnerung an Mobale. Wir haben ja vor 21 Jahren einen Film zusammen gemacht, Expedition nach Mobale. Ja. Ich habe den gerade angeguckt wieder. Mhm. Ich hatte ihn lange nicht gesehen und jetzt zur Vorbereitung auf unser Gespräch. Und ich war fasziniert von dieser Wucht an Bildern, an Themen, mhm. an Plätzen. Expedition nach Mobale.
Ja, Mobale ist überhaupt mein Pseudonym für erfundene Orte, für Länder, die ich mir einfallen lasse, für kulturelle Traditionen, die es in der sogenannten Wirklichkeit gar nicht gibt, aber die in meiner Arbeit umgesetzt werden, wo ich Kostüme, Riten, Traditionen mir einfallen lasse von Ländern, die es nicht gibt, mit Musiken für Länder, die es gar nicht gibt, Nationalhymnen, eingebildete von mir, Flaggen, geschichtliche Vorfälle, Friedensschlüsse in diesen Ländern. Also das war eine frühe Eigenschaft von mir. So als 6- oder 7-Jähriger habe ich eben begonnen, Fahnen zu entwerfen für Gebiete auf einem Stern, den es so nicht gab, für Landschaften, die es so nicht gab, außer eben in meiner Imagination. Und dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe für diese Orte Musiken geschrieben. Das ist heute auch noch so.
So über die Jahrzehnte hinweg?
Ja, weil ich meine, Anima, mein Paradiesgarten in Afrika, ist so ein Ort, den es nicht gegeben hat. Und was den unterscheidet von den früheren Mobale-Projekten, ist, dass ich ihn wirklich zum Angreifen, zum Riechen, zum Schmecken als vom Traum in die Wirklichkeit übertragen habe und es eben in der Wirklichkeit auf die Statik überprüft habe, ob das zusammenfällt in sich, dieses Projekt oder nicht. Und jetzt ist es zwar gesperrt seit einigen Monaten wegen Corona, was mir sehr weh tut und sehr eine Vorenthaltung von Schönheit und Trost erscheint in Zeiten, wo die Menschen gerade sowas brauchen. Aber es ist da und es wird in 100 Jahren da sein. Und man kann hingehen und sich Kühle und Heilung und Inspiration und Auszittern abholen.
Also führt von Mobale ein direkter Weg ja, zu Anima?
Also es gibt in meinem Leben einiges, was ich mir zunächst mal gedacht habe. Dann habe ich aus diesen Gedanken gemacht, Texte, gelegentlich Lieder. Es gibt ein Lied von mir über den idealen Park, lange ehe ich das Geld hatte, mir selber einen Park zu schaffen, große Grundstücke zu kaufen und mit botanischen Wundern aufzuforsten. Und dann gibt es in meinem Leben doch für viele Ideen eine entscheidende Zusatzphase, wo ich gesagt habe, ich probiere das jetzt in die Realität zu übertragen. Weil die Welt ist angefüllt mit ungläubigen Thomassen, die ihre Hand in Wunden legen wollen und sagen, ich glaube es erst, wenn ich es berühren kann. Deswegen ist Komponieren oder Malen oder Schreiben oder Erzählen für viele noch nicht die wirkliche Lösung, um etwas zu wissen. Man kann was glauben, aber es zu wissen, das entsteht aus der Erfahrung, dass man drinnen war in dem Geschehen, dass man es geschmeckt, gerochen, berührt, vermessen hat mit seinen Möglichkeiten und dass man sich schwören kann, ich weiß, das gibt es. Und wenn man das weiß, dann fällt auch die Ausrede weg, dass bestimmte Dinge nicht machbar sind. Weil es gibt relativ viele Frauen und Männer, die sich eine ideale Vorstellung von was machen. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man versucht, sich zu beweisen, dass man es machen kann oder, wenn es gescheitert ist, dass man es zumindest probiert hat und es nicht die Qualität erreicht hat, die man sich gewünscht hätte, oder ob man eben nur darüber fantasiert. Es ist nicht wahr, dass ein Roman nicht auch eine Verwirklichung in dieser Welt ist. Nicht wahr, dass eine Symphonie nicht auch eine Verwirklichung in dieser Welt ist. Aber bei einem Garten zum Beispiel ist es schon was anderes, ob ich seine Düfte nur lesen kann oder ob ich sie über meine zahlreichen Sinne zu einem Teil meines inneren nachhaltigen Erlebens mache.
Meinen Sie, dass das jeder kann?
Ich glaube nicht, was der Beuys gesagt hat, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Ich glaube schon, dass die allerwenigsten Künstler Künstler sind. Ich halte das für ein seltsames Missverständnis. Es entstehen von schöpferischen Menschen immer wieder bedeutende Kunstwerke. Aber dass man von sich selber behauptet, ich mache Kunst, das kommt mir irgendwie vermessen und auch lächerlich vor. Ich kann behaupten und ich kann beweisen, dass ich ein Verwirklicher bin. Und wenn man mich fragt, was ist meine Ambition, was will ich da verwirklichen, dann würde ich nie sagen, ein Kunstwerk. Ich würde sagen, eine hohe Energie möchte ich gerne in die Welt bringen, die mir Trost bietet und Anregung, Zwischentöne aufzeigt, die mich, wie ich immer sage, auch bei Ihnen schon oft gesagt habe, lernend verwandelt. Und das ist es, was ich anstrebe. Und da kann man dann sagen, was ich nicht anstrebe, ist, dass ich etwas in die Welt bringe und meine Zeit dafür einsetze und mein Geld und meine Kreativität, was anderen schadet. Ich will, dass man Batterien hat, an denen man sich aufladen kann. Und daher, ich brauche das Wort Kunst nicht. Der Beuys, der das gesagt hat mit der Kunst, und ich habe das im Nebenzimmer von ihm schriftlich an der Wand hängen, hat dann später mal gesagt, ich bin aus der Kunst ausgetreten. Damit kann ich mich sehr identifizieren, weil ich immer der Auffassung war, dass das so ein streng beinahe inquisitorischer Verein ist, die Kunst, wo das erlaubt ist und das verboten. Und alle paar Jahre ändern sich die Moden und dann ist wieder was out oder in. Aber so kann man sich ja als Mensch mit bestimmten Begabungen das Leben nicht einrichten. Man muss ja aufpassen, dass man dem treu bleibt, was man selber am besten kann. Und das ändert sich natürlich mit den Moden nicht. Wenn sich's mit den Moden ändert, dann ist man Opportunist, der versucht, jeweils immer in der Gnade des Zeitgeistes zu sein. Das ist mir vollkommen fremd. Ich kann mich nicht scheren um das, was gerade vom Feuilleton oder von wem auch immer erlaubt ist oder nicht. Ich muss das tun, womit ich am verantwortungsvollsten meine Zeit nütze, wovon ich am meisten lerne, um mein Bewusstsein zu erweitern und wo ich das Gefühl habe, es ist richtig Verantwortungsvolles vor die Augen oder die Sinne oder die Ohren anderer zu legen.
Ich hatte Sie so verstanden, beziehungsweise darauf zielte meine Frage, wenn Sie sagen, man soll, was man gerne verwirklichen möchte, tun. Gilt das für jeden?
Für jeden gilt, dass er sich synchron verhalten soll mit den Bedürfnissen seiner klugen Seele. Es ist zu spät, wenn man am Totenbett sagt, falls man da noch was sagen kann, das hätte ich damals tun sollen. Dieses Abenteuer hätte ich wagen sollen. Dieses Risiko wäre wert gewesen, ergriffen zu werden. Ich glaube, dass sich die absolute Mehrheit der Menschen nicht darüber im Klaren ist, welche zusätzlichen Möglichkeiten in ihnen angelegt wären, wenn sie sie nur nützen würden. Ich glaube auch, dass das deswegen so wenig Ansehen genießt, unsere Möglichkeiten, weil sie gratis da sind. Wenn das 500.000 Euro kosten würde, würde ich sagen, oh, das ist was sehr Wertvolles. Aber das Schöpferische, die Kreativität, die empfindsame Wahrnehmung für etwas, die Möglichkeit zum Mitgefühl, zur Empathie, das wäre in uns vorhanden, wenn wir nur dorthin hinunter oder hinaufsteigen wo diese grandiose Bibliothek unserer Seele ist, in der alles Wissen wartet, genützt zu werden. Und insofern glaube ich, man soll speziell den Kindern immer sagen, ihr müsst nicht werden wie jemand anderer, musst nicht werden wie der Papa, du musst nicht werden wie die Mama, du musst nicht, weil in der dritten Generation jemand Zahnarzt ist, auch Zahnarzt wäre. Schau, dass du du wirst, sei du, der Peter Altenberg hat das einmal formuliert vor 120 Jahren, sei der du bist in allem und in jedem. Und wenn du stürzest, so sei es dein eigener Abgrund, in den du fällst und nicht in den anderer Leute. Und so viele Menschenkinder fallen in den Abgrund anderer Leute. Trau dir zu, dass du mit deiner Seele als Ratgeber aus dir ein Wunder inmitten von Wundern machen kannst und lass dir von niemand einreden, dass es überheblich wäre, so zu denken, und lass dir von niemand einreden, dass du Chancen gar nicht hast, die, falls du sie genützt hättest, aus dir einen ganz anderen Menschen gemacht hätten. Also es ist keine Frage, natürlich ist da Mozart oder ist da Schostakowitsch oder ist der Matisse oder ist der Baselitz ein anders begabter Mensch. Ja? Die werden dann halt auch berühmt mit dem. Aber das ist ja noch kein Anzeichen per se, dass man aus sich einen gelungenen Menschen gemacht hat. In meinen Lebenshoffnungen geht es darum, dass man aus dem Entwurf eines Menschen über die Jahrzehnte hinweg einen möglichst gelungenen Menschen erarbeitet. Und das kann jeder. Ob er ein Arbeiter ist oder ob er ein Nobelpreisträger ist, ob er ein Ausländer ist oder ein Inländer, ob er schwarz, weiß, gelb, grün ist. Jeder hat eine seriöse Chance, aus sich einen gelungenen Menschen zu machen, wenn er nicht unter dem Gesichtspunkt lebt, dass er den Wünschen anderer entsprechen will.
Aber Unterstützung brauchte man schon.
Unterstützung kriegt man. Ich glaube, dass ich weiß, an welche schwierigen Themen wir da rühren. Wie ist das jetzt in der Situation eines Flüchtlings? Wie ist das in der Situation einer Frau in der dritten Welt? Wie ist das in der Situation eines hungernden Kindes? Ich blende das nicht aus und ein substanzieller Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit dieser Thematik. Aber ich glaube, dass die große Krise, warum all diese Verwerfungen in der Welt so verankert sind, ist, dass wir nicht begriffen haben, dass jeder mit jedem und jeder vernetzt ist und dass wir füreinander verantwortlich sind. Und wie ich das mir hat der österreichische Bundespräsident 2018 die Chance gegeben, an dem Tag, wo der Anschluss Österreichs an Deutschland vollzogen wurde, 12. März 1938, dass ich da die Festrede bei dem Staatsakt halte, der im Fernsehen übertragen wurde und überall. Und ich habe mir genau überlegt, was ist es, was ich an diesem Tag als Sohn eines jüdischen Vaters, der knapp dem Tod entsprungen in der Emigration war, was ich da sagen soll, womit ich nicht mich vor mir selber irgendwie wichtig mache oder blamiere oder was. Und ich bin dann zu der Entscheidung gekommen, zu sagen, neben vielen anderen Dingen, die ich da gesagt habe, unsere Muttersprache ist nicht Deutsch, ist nicht Englisch, ist nicht Swahili, ist nicht Chinesisch, ist nicht Spanisch und wie die Sprachen alle heißen, unsere Muttersprache muss das Mitgefühl sein. Und wenn wir die Muttersprache Mitgefühl alle sprechen würden, dann wären die Chancen für alle größer, dann würde es uns nicht so schwer fallen, zu teilen, mitzuteilen und überhaupt zu teilen. Und dann würde diese Welt eine Chance haben, in einem Zustand der Harmonie und des Friedens Menschen mit Würde auszustatten, und wir würden in einer umfassenden Qualität ein hohes Bewusstsein entwickeln und würden einen Stern schaffen, in dem zu leben, das begehrteste im ganzen Universum wäre. Also ich habe all diese Dinge schon eingewoben in meine Art zu denken. Und jetzt bin ich 73, und mit 73, wenn man sein Leben nicht geschwänzt hat, gibt es einfach keine Ausreden mehr. Da ist man verantwortlich für das, was man denkt, was man tut, wie man ausschaut, in welchem Zustand der Körper ist. Es ist ja unfassbar, was der Anton Kuh, ein österreichischer Satiriker, einmal in den 20er Jahren genannt hat, wie weit verbreitet zum Beispiel unter Intellektuellen dieser Typus des intelligenten Trottels ist. Ja? Man kann hoch belesen, hoch gescheit, hoch mathematisch unterwegs sein können, wissenschaftlich, und man geht mit seinem Körper in einer verrückten Schlampigkeit um und ist dann eines Morgens seelisch zwar vorbereitet, weil die Seele klug und allwissend ist, aber geistig überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass das Folgen hat. Ja? Da gehen Leute dann ins Spital und kommen schluchzend heraus und sagen, wieso passiert das jetzt mir? Und man könnte ihm sagen, du hast es dir 40, 50, 60 Jahre erarbeitet. Du hast darum gebettelt, dass dein Körper dir eines Tages den Dienst aufkündigt. Du hast darum gebettelt, dass wenn du lieblos warst, obwohl du 400 Preise bekommen hast für irgendwelche intellektuellen Höchstleistungen, dass du diese Lieblosigkeit ernten wirst eines Tages, die du ausgesät hast. Es ist nicht so, dass irgendwas in dieser Welt zufällig passiert. Alles hängt mit allem zusammen, und man könnte es immer an seine Quelle verfolgen, wenn man genauer hinschaut. Und alle diese jammernden Menschen, zu denen ich auch viele Jahre gehört habe, die das Gefühl haben, mir steht das Beste zu und sonst gar nichts. Und wie komme ich dazu, dass ich jetzt einen Rückschlag erleide? Oder wie kommen die Künstler, die immer beleidigt sind, wenn sie eine schlechte Kritik kriegen? Oder die entsetzt sind, wenn irgendjemand sie nicht anbetet, obwohl sie selber ihren Kollegen nur den Untergang und die Vernichtung wünschen? Die sich die Hände reiben vor Freude, wenn sie einen Verriss über das Buch eines anderen oder die Komposition eines anderen oder das Bauwerk eines anderen oder die Skulptur eines anderen irgendwo lesen oder im Fernsehen sehen. Wir müssen einander gegenseitig ermutigen, nicht entmutigen. Wir müssen einander Zuspruch sein. Wir müssen bereit sein, uns zu freuen für alles, was anderen gelingt. Das ist für Künstler und Intellektuelle so schwierig, die den ganzen Tag bewerten, dieses idiotische, ununterbrochen andere bewerten. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und selber wollen sie immer nur gelobt werden. Der einzige kluge Umgang miteinander wäre zu sagen, ich gönn dir das Beste, gönn du mir auch das Beste, und verzeihen wir einander, wenn wir mal nicht auf der Höhe unseres Denkens oder unserer Güte oder unserer Ermutigungsfähigkeit waren. Aber im Prinzip wünschen wir einander Gutes und sind bereit, uns bei diesem Projekt, wo immer wir auftreten, zu unterstützen.
Sich lernend verwandeln. Mhm. Sie haben das gerade erwähnt. Das ist ein Satz, ein Diktum von Ihnen,
immer schon,
das Ihre Bewunderer, Freunde, auch die anderen, die das nicht tun, aber alle, die Ihnen zugehört haben, kennen seit vielen Jahren. Das ist ein Lebensthema von Ihnen, sich lernend verwandeln. Mhm. Was bedeutet das genau?
Das bedeutet eben genau, was ich vorher schon versucht habe zu erklären, dass wir, sagen wir mal, als Skizze in die Welt kommen zu etwas, ein kleiner Entwurf. Und dann gibt es das große Projekt der Menschwerdung. Man muss aus diesem Skizzerl, aus diesem Entwurf, durch Expeditionen, durch Rückschläge, wir leben ja hier in der Polarität, das ist ja, hat sich ja mittlerweile herumgesprochen, dass eine der Spezialitäten der Erde ist, heiß, kalt, gescheit, weniger gescheit, tief, hoch, durch sich selber und der Welt auf den Grund gehen, sich aussetzen, den Abenteuern, Hinweisen, Inspirationen und Lernangeboten, nach und nach sein Bewusstsein, seinen Wissensstand, seinen Mut verändert und dieser veränderte Mensch weiter in Veränderung bleibt bis zum letzten Seufzer. Und man merkt, was das bedeutet, sich verändern. Dass ich einen anderen Blickwinkel kriege auf etwas. Dass ich etwas als falsch erkenne oder als hochmütig oder als anmaßend, was mir vor 10 Jahren normal vorgekommen ist. Dass ich sagen kann, in der Öffentlichkeit als Politiker zum Beispiel, und man hört das quasi nie, ich habe mich geirrt. Ich bin 10 Jahre älter. Ich habe was dazugelernt. Es ist ja in hunderten Fernsehsendungen, sieht man das, wie Politiker konfrontiert werden mit irgendwelchen Aussagen, die sie vor 5 Jahren oder 3 Jahren gemacht haben. Ich habe noch nie einen sagen gehört, ja, das habe ich damals gesagt und 12 Monate später habe ich was gelernt, was meine Einstellung dazu vollkommen verändert hat.
Nein, es ist nur jetzt passiert in der Corona-Krise. Da hat man ja permanent neue Erkenntnisse bekommen von der Wissenschaft. Und da haben auch Politiker gesagt, ja, ich habe mich geirrt bei dem, was ich gesagt habe. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang.
Da bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, wenn die Fakten jeden Tag sie entlarven in dem, was sie falsch eingeschätzt haben. Aber es steht ihnen auch zu, was falsch einzuschätzen. Und dafür muss man sie nicht genieren. Das passiert jedem. Ja? Das passiert jedem Sportler, dass er mal wo falsch abbiegt. Er kann dann auch nicht, wenn er die Goldmedaille verpasst hat, sagen, nein, ich bin eh richtig abgebogen. Es war nur ein interessanterer Weg. Das kann man auch sagen. Ich bin um 14 Kilometer mehr gelaufen, weil mich die Landschaft dort interessiert hat. Bin leider dann nicht Olympiasieger geworden. Aber Sie verstehen, was ich meine. Also ich glaube, dieses, dass man sich aus einem Marmorblock selber heraushauen muss, und eine Skulptur schaffen, die dem Besten entspricht, was sie oder ich sein kann mit meinen Möglichkeiten. Das nennt man aus sich einen Menschen machen.
Ja, Sie haben mal erwähnt, mit Hammer und Meißel einen Menschen aus sich machen. Das ist eine schwere Aufgabe. Schwer.
Ja, in jeder Hinsicht.
In jeder Hinsicht.
Ja, Leben ist, wir sind hier nicht zum Vergnügen. Also das ist ja kein Kuraufenthalt, sondern eine Universität, in der wir uns ausbilden, um gerechte Menschen zu werden.
Wenn man sich lernend verwandelt, was bedeutet das dann für den Wesenskern? Oder denken Sie, es gibt keinen solchen?
Naja, was ich nicht denke, sondern für mich weiß, aber ich bin ja kein Missionar. Ich führe so ein Gespräch mit Ihnen nicht, um anderen zu sagen, ich weiß was, was ihr nicht wisst, folget mir nach oder so, was ich auch öfter höre als Einstellung von anderen. Ich habe für mich in 73 Jahren begriffen, und da müssten wir jetzt 73 Jahre drüber reden, dann könnte man nachvollziehen, wie das Schritt für Schritt entstanden ist, dass wir als göttliche Wesen in einen menschlichen Körper hineingehen, um auf diesem Planeten, in diesem menschlichen Körper, menschliche Erfahrungen zu machen. Und das nenne ich die Universität, die ich da besuche. Und dann gehe ich eines Tages raus aus dem Körper. Das ist mein Wesen. Mein Wesen ist meine unsterbliche Seele oder wie immer man das nennen möchte. Und ich bin nicht bei einer Religion, ich bin nicht bei einer Sekte, ich habe keinen Guru, sondern das hat sich im Laufe meiner Erfahrungen, meiner Abstürze, meiner sogenannten Triumphe und Niederlagen, wo oft der Triumph die Niederlage war und die Niederlage der Triumph dann, weil ich mehr gelernt habe von dem einen als vom anderen, mir eröffnet. Und ich weiß, dass ein großartiger Mitarbeiter von mir die Endlichkeit des Körpers ist und dass mir immer dieses Ende vor Augen steht und mir sagt, nütz deine Zeit, geh nicht schlampig damit um. Du hast vielleicht jetzt noch realistisch 15 oder 20 Jahre, aber rechne auch damit, dass du im Gespräch mit der Frau Schostak tot umfällst. Und zwar genau in 4, 3, 2, 1, 0, bumm, und ich könnte tot sein, sie auch. Also das weiß man ja alles. Und ich glaube, dass ich nicht einen Augenblick früher sterben werde, als es der Wunsch meiner Seele war, Erfahrungen zu machen. Aber das will ich überhaupt niemand aufs Auge drücken, sondern das ist meine Ernte bis zum heutigen Tag, nach all den vielen Millionen Dinge, die ich gesät habe in meinem Leben.
Sie haben sich umgeben immer mit Ihren Rabbis. Mhm. Ist das noch der Fall?
Ja, ich habe natürlich Hilfen in meinem Leben. Gott sei Dank, sonst wäre ich aufgeschmissen. Ohne Hilfe schaffen wir nichts. Aber die Hilfe ist ja auch der Schubert und die Hilfe ist ja auch der Picasso und die Hilfe ist ja auch ein Vogel oder hunderte Landschaften. Und vor allem ist die Hilfe bedingungslose Liebe, wenn man der begegnet im Leben, in zwei Formen, nämlich in der Form, dass man sie selber leben kann, anderen gegenüber, und dass andere sie einem schenken, dann ist einem unendlich geholfen. Das, was ich meine Rabbis nenne, das sind Tankstellen, das sind energetische Angebote, die es in der Welt gibt, an denen ich mich aufrichten kann, wo es in schwierigen Zeiten Ermutigung gibt, Stärkung. Und da gibt es ja so viel. Und das Kostbarste und zumindest für meine Person eindrucksvollste ist die bedingungslose Liebe, die ich so lange nur vom Hören sagen konnte. Aber die sich dann auch so ab dem 55. Lebensjahr habe ich dann plötzlich gemerkt, das gibt's. Das kann man machen, muss den anderen nicht bewerten. Man kann ihn für das lieben, wie er ist. Und es gibt ein Vertrauen und es gibt ein sich gegenseitig schützen und es gibt ein sich gegenseitig Gutes wünschen und auf Händen tragen. Das sind alles Arbeitsergebnisse. Nichts von dem kriegt man geschenkt. Also wer nicht sich selbst der Mühe wert ist, für sich auf die Barrikaden zu gehen und in einer ununterbrochenen Veränderung, in einer Ausbildung zu bleiben und nie zu sagen, ja, jetzt habe ich schon genug, mehr muss ich nicht mehr wissen. Okay, das kann man tun. Dazu hat man ja einen freien Willen, dass man Dinge auch unaufwendiger und mit bescheideneren Ansprüchen machen kann als andere. Aber für mich wäre das überhaupt kein Weg gewesen. Für mich ist jeder Tag von der Früh bis am Abend die Einladung, aufmerksam, liebevoll, behutsam und beharrlich Neues in mein Leben zu holen und aus dem Neuen neue Schlüsse zu ziehen und mich dadurch von alten Trugschlüssen verabschieden zu können. Ja, da könnte man lange drüber reden.
Sie haben einen schönen Satz gesagt zu dem Thema, der mir gut gefallen hat. Am Abend solle man darüber nachdenken, ob man oder dass man in seinem Leben stattgefunden hat.
Naja, es ist kein Fehler, wenn man sein Gewissen erforscht am Abend oder in der Früh. Am Abend ist ganz günstig und sagt, habe ich mich zum Beispiel genug bedankt? Also die Dankbarkeit spielt eine zentrale Rolle in einem halbwegs gelungenen Leben. Dankbarkeit sich selbst gegenüber, dieses mit sich selber befreundet sein und diesem Freund Anerkennung zu zollen, der man selber ist. Weil wir wissen ja gut, wie wir uns anstrengen oder wir brauchen auch wieder unseren eigenen Trost, wenn uns irgendwas entglitten ist oder wenn wir versucht haben, eine Erstbesteigung zu machen und mussten auf halben Weg aufgeben, weil uns die Luft ausgegangen ist. Das ist alles ganz normal. Aber wir müssen uns bedanken bei unserem Körper, bei unserem Herz, das schlägt, bei der Leber, das sie entgiftet. Das klingt für manche Leute alles vollkommen verschroben, aber der Körper empfindet es nicht als verschroben, dass man ihn wahrnimmt, dass ich mein Kniegelenk wahrnehme, dass ich sofort bereit bin zu beschimpfen, wenn es mir wehtut. Was hat denn jetzt das blöde Knie? Na, das blöde Knie hat, dass du nicht behutsam genug mit ihm umgegangen bist, die letzten 40, 30, 60, 20 Jahre. Auch unseren sogenannten Gegnern, den Kritikern, schulden wir so viel Dankbarkeit, weil, und zwar ohne Koketterie, weil sie machen uns wachsamer. Ja? Ich unterstelle jedem Kritiker von mir, dass er unter Umständen recht haben könnte. Weil ich bin nicht unfehlbar und ich kann einmal einen schlampigen Augenblick gehabt haben, dem ich erlaubt habe, mit mir davon zu galoppieren. Und das sind ja auch alles Mitarbeiter. Und ich kann nicht von einem anderen verlangen, dass wenn ich, jetzt zum Beispiel der Rosenkavalier an der Oper in Berlin, der hat so viel an Liebe und Hymnen bekommen und ein paar unglaubliche Verrisse. Und die Leute reden immer zu sich selber dann über die Verrisse, anstatt dass sie dankbar sind über die Hymnen. Es ist unfassbar, dass ein Verriss vielen Leuten die ganze Freude an etwas verderben kann, was eh zu 95% gute Kritiken hatte. Und dann kann ich auch nicht verlangen, und ich werde das nicht müde, auch Kritikern zu sagen, weil die Kritiker wollen ja auch, dass man sich ärgert. Wenn ich dem aber sage, hören Sie zu, ich habe vollkommen verstanden, dass zu einem Zeitpunkt, wo ich das für richtig hielt, Sie was anderes für richtig halten in Ihrem Leben und dass Ihnen das zusteht.
Von wem sprechen Sie, wenn Sie sagen, dass die Kritiken, die schlechten Kritiken, wichtiger gewesen sind als die guten?
Na, von mir in den ersten 40 Jahren meines Lebens.
Nein, jetzt zum Rosenkavalier. Meinen Sie da die Theaterleute oder
ja,
die Sänger?
Nein, natürlich. Ein Sänger ist unglaublich betroffen, wenn irgendeine Zeitung an seiner Stimmqualität zweifelt, während er in der FAZ oder in der Zeit eine Hymne bekommen hat. Und im Augsburger, weiß ich nicht, Tagblatt steht irgendeine Stänkerei über seine Stimme und schon ist ihm der Tag verdorben. Wenn man so empfindsam ist, beziehungsweise so wehleidig, dann wird das Leben wirklich kompliziert, weil man kaum eine Chance hat auf einen Tag, wo man mit allem zufrieden sein kann. Wenn man aber begreift, dass die Kritik ein Teil dessen ist, was die Balance bietet in der Polarität, dann kann man sich meiner Auffassung anschließen, die mir ein Freund, dem ich mittlerweile seit 35 Jahren innig verbunden bin, ein Schamane aus Kolumbien, der mir beigebracht hat, ganz erstaunt beigebracht hat, dass ich das nicht wusste, zu mir gesagt hat, weißt du nicht, wie das ist? Wenn dir einer was Böses wünscht, verwandelt sich's für ihn in etwas Böses und für dich in etwas Gutes. Und wenn du daher etwas Böses über dich liest, von dem du weißt, dass es nicht stimmt, dann sag danke, dass du mir dieses Geschenk machst, denn es wird für mich viel Glück bedeuten. Die Gesetze des Universums sind viel wunderbarer als unsere Gesetze des Neides und der Missgunst. Und es erscheint mir vollkommen logisch, dass wenn einer was Neidiges oder Missgünstiges in die Welt hinausschickt, dass das ihn trifft und nicht dem, dem er was antun will. Also, man kann schon viel lernen über, wie das Leben einfacher sein könnte, als wir es uns antun. Und es gibt so viele erfolgreiche Menschen und so viele verzweifelte Menschen, die erfolgreich sind. Und es gibt so viel scheinbar aus den Gnaden Gefallene, die eine Fähigkeit zum Glücklichsein haben. Und natürlich ist mir sympathischer der nicht berühmte, nicht millionärische, der eine Qualität der Güte, der Noblesse, eine Eleganz der Gedanken und Taten hat, als der 25-fache Weltmeister, der sich selbst und alle anderen verachtet.
Was Sie gesagt haben, bezieht sich auch auf das Scheitern.
Scheitern ist ein Teil der Ausbildung.
Scheitern, das eigene Scheitern, mit dem man sich versöhnen sollte.
Ja, aber das kennt ja jeder Handwerker, dass er irgendeinen Nagel einschlägt und er ist nicht gleich drinnen und er muss ihn wieder rausziehen. Scheitern heißt nichts anderes, als dass man etwas ausprobiert und dass das nicht auf Anhieb so gelingt, wie man sich's gewünscht hat. Das ist immer so, dass ich zuerst die Erfahrung haben muss, wie muss ich einen Hammer halten, dass der Nagel mit einem Schlag hineingeht. Dass ich in einer Beziehung mir einmal die Grundlagen erarbeiten muss, was die Ursachen meiner Wertschätzung für diese Person sind. Ob ich nur mit der bin, weil die mir optisch gefällt oder weil ich in die Tiefe zu ihren Fehlern und zu ihren wunderbaren Seiten gegangen bin und sie gleichermaßen anerkennen. Der andere hat das Recht, er zu sein. Und er hat nicht die Verpflichtung, so zu sein, wie wir ihn uns wünschen. Das ist ja wieder die Ursache aller gescheiterten Beziehungen, dass die Leute mit sich relativ zufrieden sind oder ganz unzufrieden, was es natürlich auch gibt, und am anderen herumdoktern wollen. Das hat ja mit Liebe überhaupt nichts zu tun, nur mit besitzen wollen oder mit Zurechtschleifen eines anderen. Die bedingungslose Liebe ist, wenn man sie zusammenbringt, wirklich eine Basis, dass man miteinander ein frohes Herz haben kann.
Und das Scheitern im Beruf, bei Projekten, Fehler, die man macht?
Ja, wieso denn nicht?
Dass man seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt hat.
Ja, man muss dem Kind in sich, diesem Menschen, der meinen Namen trägt, dem muss ich ein Mitgefühl auch entgegenbringen, dass er nicht alles zu dem Zeitpunkt, wo ich es von ihm verlange, schon kann. Der darf in 10 Jahren dort sein, wo ich ihn jetzt haben möchte. Und ich sollte jetzt schon dankbar dafür sein, dass er vielleicht in 10 Jahren dort ist und dankbar sein, dass ich wahrscheinlich die Kraft habe, die 10 Jahre durchzustehen, bis er dort ist, wo ich mir wünsche, dass er sein sollte. Sonst könnte man sich ja sofort umbringen nach der Geburt, wenn man alles könnte. Man hat ja nur einen Grund, hierher zu kommen, um Erfahrungen zu machen in der Polarität. Einen anderen gibt es ja nicht. Und wenn man 35 ist und man ärgert sich, dass man nicht das Wissen und die Angstlosigkeit eines 85-jährigen Meisters hat, dann hat man überhaupt nicht verstanden, was Leben bedeutet.
Ein anderer Satz, der uns Leser und Hörer und Seher von Ihnen begleitet hat: Man solle sich umgeben mit Schönheit.
Mann. Für mich ist die Schönheit eines Gartens, für mich ist die Schönheit eines Flusses, die Schönheit eines Gesprächs, die Schönheit einer Musik, die Schönheit eines bestimmten Bildes von Max Ernst, die Schönheit der Stimme von Jesse Norman oder so. Das sind einfach Werkzeuge, um mir Boote zu bauen, mit denen ich wohin segeln kann, wo es mir besser geht, als dort, wo ich war, ehe ich mir dieses Boot bauen konnte. Und das nenne ich Schönheit. Schönheit ist für mich ein Trost, Schönheit ist für mich auch immer wieder so ein Gottesbeweis. Aber da könnte man natürlich lange reden, was Schönheit ist. Das ist ja für jeden was anderes. Ich meine eigentlich unter Schönheit höchste Qualität. Und das ist auch wieder was, worüber man jetzt Stunden streiten kann, was ist höchste Qualität. Wenn wir beim Essen bleiben, ist für einen höchste Qualität das, was am ungesündesten für seinen Körper ist, irgendein Schweinsbraten mit 15 Knödeln und Sauerkraut. Und für einen anderen ist es eine geräucherte Forelle. Also,
das darf dann aber auch sein.
Jeder darf auf seine Weise glücklich oder unglücklich werden.
Darf Kitsch auch sein?
Kitsch kann sehr amüsant sein. Also es gibt vieles, zum Beispiel in meinem Genre der Unterhaltungsindustrie, in der ich mich viele Jahrzehnte aufgehalten habe, kann Kitsch herrlich sein in einer Revue. Ja. Ist ja auch, hat was mit Ironie und Selbstironie zu tun. Diese Tabus, dass ich immer in einem tödlichen Ernst, in einer Humorlosigkeit zu verharren habe, das ist ja reine Idiotie. Es gäbe ja zum Beispiel keinen Karneval in Venedig oder es gäbe kein Stück vom Feydeau oder es gäbe bestimmte Texte von Molière nicht, wenn man ein Gelübde auf Seriosität ableisten, abdienen müsste.
Sie haben damals gesagt, als wir den Film gemacht haben über Mobale, das sind Mauern gegen die Grobheit der Welt.
Schutzmauern. Wenn Sie sich hier umschauen in dem Raum, die ganzen Bilder, die hier hängen und die Skulpturen, die hier sind, von den unterschiedlichsten Kulturen und ganz ein eklektisches Gebilde, alles, was ich tue. Bei allem, was ich tue, erlaube ich mir, von überall her Gewürze hineinzubringen, die meiner Meinung nach die Speise verbessern. Und ob das jetzt ein Baselitz ist und demgegenüber irgendeine Skulptur aus Äthiopien oder eine Skizze vom Cocteau oder ein Selbstporträt vom Chagall und daneben ein Kastel aus Vietnam oder ein französisches Möbel aus dem 18. Jahrhundert mit einem Stoff aus Nigeria bezogen und so. Ich mische alles mit allem, mich fragend, ergibt es für mich eine Harmonie oder nicht. Und in Summe sind das dann das, was ich vielleicht vor 30 Jahren Mauer genannt habe, was ich jetzt würde eher so sagen, so Sandsäcke, weil das ist ein klareres Bild für jeden. Wenn die Flut kommt, braucht man Sandsäcke. Und wenn die Flut der Oberflächlichkeit und die Flut der Ungenauigkeit und die Flut der Lieblosigkeit und die Flut der Unbarmherzigkeit, wenn die kommt, dann ist man gut beraten, wenn man ein Shelter hat, eine Zuflucht, wo eben einen Sandsäcke schützen. Und ob der Sandsack eine Melodie von Mozart ist oder ob der Sandsack eine Skulptur von Giacometti ist oder ob der Sandsack das Lächeln eines Kindes ist oder ob das eine Katze ist, das ist egal.
Und das gilt auch für Anima.
Ja, Anima ist, glaube ich, eine der sinnvollsten Taten, die ich je in meinem Leben nicht nur begonnen, sondern auch zumindest in einen Anfang hineingetragen habe. Weil das entwickelt sich ja täglich, stündlich, minütlich, wird es ja schöner, kraftvoller, magischer, nuancenreicher. Die Gärten sind unschlagbar, weil sie das Einzige sind, was immer, immer schöner wird.
Wie sieht es denn aktuell, jetzt hier und heute, in Anima aus? Sie sind nicht da, Sie können da nicht hin, ist gesperrt.
Ich habe 50 Mitarbeiter in Anima, die sind jeden Tag dort.
Die kümmern sich?
Müssen sich, einen Garten muss man jeden Tag betreuen.
Aber es findet nichts anderes statt?
Es ist zu, wir dürfen es nicht aufsperren, was nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil gerade Gärten in Zeiten wie diesen, so Flanierzonen, eine große positive Wirkung haben. Und die Leute waren ja so viel spazieren wie schon lange nicht. Also dieses Angebot ist mir bis zu einem gewissen Grad aus der Hand geschlagen, dass ich das mit anderen teilen kann. Es ist eine sehr teure Überbrückung, die ich da jetzt durchstehen muss, aber es ist mir auch lieb und teuer. Also da fließen jetzt substanzielle Summen hinein, weil ich natürlich niemand gekündigt habe und die jetzt drüber trage über Monate. 50 Leute ist nicht zu wenig. Und ja, aber mein Motto, nie was man will, immer was wird, ist auch da wieder gültig. Jetzt kann ich nicht sagen, ich solidarisiere mich mit der Schönheit von Anima und mit den Düften und mit dem Schatten und der Kühle und dem Gesang der Vögel und dem Rauschen der Wasser. Aber ich solidarisiere mich nicht in der Not durch die Anima, durch unsere Dummheit, indem wir die Welt in einen Zustand versetzt haben mit unserer Ignoranz, dass sowas wie Covid heute halt passieren kann und sich ausbreiten. Und diese rührenden Dummköpfe, die dann noch demonstrieren dafür, dass man sich gegenseitig anstecken darf und soll und muss, da kann Anima nichts dafür. In der Situation muss ich mich ganz mit Anima solidarisieren und wenn es sein muss, meinen letzten Groschen hineinstecken, damit es nicht beschädigt wird.
Rührende Dummköpfe, das klingt sehr milde.
Ja, weil es hat immer eine gewisse mich betroffen machende, einen betroffen machenden Mangel an Einsicht, an Ausbildung. Das sind Leute, die einfach bestimmte Dinge nicht begriffen haben. Und wenn sie nicht begreifen, dann müsste man untersuchen, wieso sind die in diesem Zustand? Was haben die in der Schule alles nicht gelernt? Was haben die in ihrem Elternhaus nicht an Verantwortungsbewusstsein mitbekommen, dass sie sagen, ich habe das Recht, mich anzustecken und dabei stecke ich aber vielleicht 300 andere an. Also das hat, man könnte auch sagen, das sind gefährliche Idioten, aber ich habe auch mit denen irgendwie ein Mitgefühl, ich habe keine wirkliche Sympathie für sie. Und ich wünschte, es gäbe sie nicht, aber ich denke mir, hinter dieser Dummheit muss ein horrender Mangel an Einsichten stehen, die man ihnen einfach in ihrem Leben bisher nicht vermitteln konnte. Ich weiß nicht, sind so viele Leute in irgendetwas Dumpfen, sie abschottend gegen Licht, Erkenntnis, Verantwortungsgefühl eingewoben. Also auf alle Fälle sind es viel mehr, als ich gedacht habe. Natürlich gibt es eine Mehrheit, die anders tickt, aber es ist doch erstaunlich, dass die Gefahr jetzt nicht kommt von rechts oder von den Neonazis, sondern einfach von der Idiotie. Jetzt kann man sagen, na gut, alle, die rechts sind und Neonazis, sind auch Idioten. Aber so einfach kann man es sich nicht machen. Es ist ein Bildungsproblem. Es ist absolut ein Bildungsproblem. Wenn ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung in aller Welt bereit ist, den Orbans und den Bolsonarios und dem Trump Gefolgschaft zu leisten, so ist das eine Frage des Bewusstseins. Es ist ja gar keine andere Antwort möglich.
Sie haben in dem Film damals, Expedition nach Mubale, den dringenden Wunsch geäußert, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Und das haben Sie auch eine Weile gemacht. Dann gab es wieder in den Nullerjahren Großprojekte. Und dann hatten sich wieder etwas zurückgezogen. Und jetzt innerhalb von 6 Monaten eine CD, ein Buch und die Inszenierung der Rosenkavalier. Und haben Sie einfach umgedacht? Waren das glückliche Fügungen?
Ich habe ja schon so viel darüber geredet jetzt, dass man sich gar keine Pläne mehr machen soll. Mich holt was ab und stellt mich wohin. und etwas klopft an und sagt, kannst mich nicht jetzt tun. Und wenn ich die Kraft habe und wenn ich einsehe, dass das ein verantwortungsvoller Umgang mit meiner Lebenszeit und meinen Talenten ist, dann mache ich das. Und das kann schon passieren, dass da mal drei Dinge gleichzeitig passieren. Aber zum Beispiel nach 35 Jahren Pause, habe ich plötzlich den Wunsch gehabt, Lieder aufzunehmen. Und ich muss sagen, ich habe in meinem ganzen Leben auf nichts so viele positive Reaktionen bekommen als auf diese Platte. Es hat mich so gefreut und so sehr mit einem ungläubigen, schönen Staunen ausgestattet. Die Reaktion, das Echo auf Spätes Leuchten heißt die Platte. Und gleichzeitig hat mein Verlag vorbereitet Erzählungen aus vielen Jahren, die eh schon fertig waren, aber die ich mal in dieser Kombination veröffentlicht sehen wollte. Das Buch heißt Zum Weinen schön, zum Lachen bitter, was übrigens auch ein Lied von mir ist. Und der Rosenkavalier, das war ich mir schuldig, einmal im Leben eine große Oper in einem großen Opernhaus mit den besten Sängern der Welt zu machen für dieses eine Thema und mit so einem Meister wie Zubin Mehta. Also das sind schon Dinge, die überhaupt keine Kraft kosten.
Eine Geschichte in Ihrem Buch finde ich besonders berührend und ich habe mich gefragt, ob das ein Schlüssel ist zum Verständnis Ihrer Person. Das ist natürlich die mit den Clowns, wo der kleine Franz Clowns kennenlernt, also im Zirkus ist und das alles Fahrt findet, was er da so sieht. Und als er die Clowns sieht, plötzlich weiß, wie haben Sie es formuliert, dass sie Abgesandte von dem Ort sind, nach dem ich Heimweh habe.
Ja, ich kam aus so einer Etepetete mit Regeln, mit Logik, mit einer gewissen Fantasielosigkeit, ausgepolsterten großbürgerlichen Familie. Und die Unvernunft und das sich ausprobieren und das auf die Nase fallen und das wieder aufstehen und das über sich selber lachen können und das, die Lust zum exzentrischen Unfug, das hatte da nirgendwo einen Platz. Und bei den Jesuiten im Internat natürlich auch nicht. Und in den Schulen, ich war ja in vielen Schulen, ging es überall um die Erreichung von etwas, was die als tadellos empfunden haben. Aber ich wollte nicht untadelig sein. Ich wollte die Welt und ihre Möglichkeiten kennenlernen. Und zu den Möglichkeiten zählt eben auch das Absurde und das gegen den Strom schwimmen und das sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf heraus. Und dafür fand ich diese Clowns, die auch so geschmacklos und so schlecht angezogen waren, sich nicht an die Gewandregeln hielten, weil da gab es ja auch ganz strenge Vorstellungen in unserer Familie, wie hat man angezogen zu sein, möglichst so, dass man nicht auffällt. Und die Clowns haben alles getan, um aufzufallen und hatten Krawatten, die 4 Meter lang waren und Nasen, die leuchten konnten, wenn man sich am Ohr gezogen hat und so. Das hat mir als Kind schon gezeigt, da gibt es noch was anderes. Schlimmstenfalls schließt du dich diesen Truppen an und gehst raus aus dem großindustriellen Totalkontroll und kontrollierten Milieu.
Und das ist Ihre Heimat geworden?
Meine Heimat ist der Aufbruch. Ich gehöre zu gar nichts außer zu meiner Neugier, zu dem, was ich ohne Wenn und Aber liebe und was sich jeden Tag erweitert um neue Nuancen und Territorien. Das ist ja großartig. Ich lebe in einem Reich, das immer größer und größer und größer und größer wird, weil es wird sich in 100 Leben nicht ausgehen, das auszuloten, was es an Erstaunlichen über mir, neben mir und unter mir. Und da sind wir erst auf dem winzigen Stern und dann gibt es noch das, neben dem Erdischen gibt es das Irdische und neben dem Irdischen gibt es das Außerirdische und neben dem Außerirdischen gibt es das Universum und den Kosmos und immer, immer geht es weiter. Und alles interessiert mich und alles gehört angeschaut, angespürt, angerochen, anberührt. Also ich finde es ein unglaubliches Privileg, ein Lebewesen sein zu können, wo auch immer, auf welchem Stern auch immer.
André Heller, vielen Dank.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.